Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 40. Wenn du für Gott dein Bestes gibst, begehst du wahrscheinlich lauter Todsünden. Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch in unserer Podcast-Show und ich sitze hier.
Jetzt.
Ja. Und der sich mich hier so schelmisch unterbricht, ist Pastor Knut Nippe, der heute zu mir nach Hamburg gekommen ist, Pastor aus Neustadt in Holstein. Und mein Name ist Malte Dietje und wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und Knut ist schuld. Ja. Knut ist daran schuld, an dem Thema, das wir uns heute rausgesucht haben. Er hat mich überredet,
überzeugt,
dass wir das Thema heute wählen sollen und 500 Jahre in die Vergangenheit gehen. Unser Thema ist die Heidelberger Disputation. Und Knut, vielleicht musst du irgendwann mal erklären, warum unsere Hörer heute da jetzt durch müssen und warum das vielleicht doch ziemlich cool ist.
Also genau, weil letztes Jahr wurde doch groß Reformationsjubiläum gefeiert, 500 Jahre, 95 Thesen, hat man alles schon mal gehört in der Schule, die Konfirmanden sind schon genervt, wenn wir das Thema machen. Aber dieses Jahr haben wir auch ein Jubiläum, nämlich 500 Jahre Heidelberger Disputation, und das ist ein theologischer Text von Martin Luther, der viel weniger bekannt ist, aber der richtig krass zu lesen ist. Also heute geht es jetzt nicht so, auf den ersten Blick geht es jetzt nicht so um praktische Alltagsfragen, sondern es geht richtig um einen theologischen Text von Luther, der aber theologisch explosiv ist. Und allein von der Art, wie er das, Malte schüttelt den Kopf.
Ist so.
Also, allein die Art, wie es geschrieben ist, lässt einen wirklich stocken und sagen, habe ich das wirklich gerade gelesen? Und man liest nochmal nach. Also das ist richtig griffig. Die 95 Thesen, die kann man so lesen. Und man ist eigentlich meist einverstanden und denkt, ja, wieso war das eigentlich damals eine Frage? Ist doch klar, dass der Papst nicht die Sünden vergeben kann und so weiter. Mhm. Aber bei der Heidelberger Disputation, die Konsequenz eigentlich ist. Also Luther bleibt konsequent bei dem, was er ein Jahr vorher angefangen hat. Da spitzt er das nochmal so richtig zu und da kommt man zur Sache, wo, das kann ich glaube ich versprechen, wo unsere Hörer, wenn wir das besprechen, sagen, Moment, haben die das wirklich gerade gesagt? Hat Luther das gerade gesagt? Genau, also das ist sehr provokativ. Er stellt Sachen in Frage, die wir eigentlich für total selbstverständlich halten. Und da habe ich gedacht, das müssen wir auch mal machen. Das ist jetzt richtig Bildungsfernsehen ohne Bild, ohne Fernsehen, weil du von Show redetest. Also das ist einfach so ein toller Text, darauf wollen wir mal hinweisen. Und an dem kann man richtig was lernen.
Ich kann ja vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie das dazu gekommen ist. Also Luther hatte ja 1517 die 95 Thesen da an die Schlosstür in Wittenberg genagelt. Ob das genauso war, da kann man jetzt viel drüber diskutieren, aber die waren auf jeden Fall.
Es gab diese Thesen
auf jeden Fall. Und die haben sich wie ein Lauffeuer verbreitet und eine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und der Fokus war auf Luther. Und nicht nur ein freundlicher Fokus, das auch, waren viele, die davon echt auch angeregt waren, aber es gab auch sehr viel kritischen Blick auf Luther.
Zur damaligen Zeit waren auch die 95 Thesen revolutionär. Also wenn wir das jetzt lesen, dann sagen wir, ja, genau, stimmt. Aber damals hat das auch schon Selbstverständlichkeit in Frage gestellt, auf jeden Fall, ja.
Und es gab Diskussionen. Und Luther war Teil eines Ordens. Er ist ja Mönch gewesen, in einen Mönchsorden eingetreten. Und der Orden, zu dem er zählte, war der Orden der sogenannten Augustiner-Eremiten. Und die hatten regelmäßig auch Treffen, Veranstaltungen. Man nennt das so bei Kirche Konvente. Und die Augustiner-Eremiten hatten einen Konvent in Heidelberg. Und natürlich war überall in aller Munde, dass Luther jetzt da diese Thesen rausgehauen hatte. Und das war Gesprächsthema. Und was ist da eigentlich los? Und Luther war da und hat im Grunde seine Position noch einmal dargestellt. Mhm. Aber er hat jetzt nicht nochmal die 95 Thesen referiert, sondern hat gesagt, so, ich gehe jetzt nochmal an den Punkt, wo es richtig explosiv ist.
Wo es richtig wehtut.
Und da ist auch noch mal eine Entwicklung drin bei Luther. Also das ist noch mal, die Frage ist ja oft, wann ist Luther richtig evangelisch geworden?
Ja.
So, also Luther war ja ein katholischer Mönch, in Anführungsstrichen. Wann hat er so diese evangelische Entdeckung gehabt? Wann ist ihm das Evangelium richtig aufgegangen? Und wenn man die 95 Thesen liest, merkt man, na, so richtig ist er da noch gar nicht. Und die Heidelberger Disputation ist schon mal ein großer Schritt mehr hin zu dieser Entdeckung des Evangeliums in seiner ganzen explosiven Kraft. Und die hat er damals in Heidelberg vorgestellt. Und da saßen sie dann im Grunde, die gesamte High Class da der Augustiner-Eremiten und auch viele, viele Theologen waren da, auch viele, man würde heute sagen, so Influencer, Early Adopter, also die so ein bisschen auch die theologische Szene geprägt haben, die waren da und dann hat Luther seine Thesen rausgehauen.
Ja.
Wie viele sind es nochmal? Bisschen über 20, ja. 27, 28, irgend sowas?
28
Thesen. 28 Thesen voller Sprengstoff und die wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken.
Jubo. Wir machen ja nicht alle 28, oder wer ist das vorgestellt? Ich dachte, nee. Ich habe ja in der Vorbereitung so einen Podcast gelesen, da war was drin, was ich gar nicht wusste, dass Martin Bucer, auch ein berühmter Reformator, dass der dabei war und dass der aus dem Kopf hinterher die drei Sachen, die ihn am meisten geschockt hat, aufgeschrieben hat und an seine Leute geschrieben hat. Genau. Also wir könnten das, und da hat man so gleich schon mal drei der schockigsten Points. Ja, ich würde fast noch einen vierten dazu nehmen. Die erste These. Das Gesetz Gottes, die heilsamste Lehre des Lebens, kann den Menschen nicht zur Gerechtigkeit bringen. Es ist ihm vielmehr ein Hindernis auf dem Weg dazu. Das ist gleich, das ist, so eröffnet er. Und das ist natürlich schon shocking, weil er sagt, das Gesetz ist das Beste, was der Mensch in seinem Leben hat.
Was ist das Gesetz? Nur einmal.
Das
Bundesstrafgesetzbuch.
Nein, das biblische Gesetz. Das, was Gott dem Menschen sagt, was der Mensch tun soll. So wie es zum Beispiel in den 10 Geboten steht, aber auch darüber hinaus. Also, wo Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung. Also alle die Gesetze, die man in der Bibel findet. Gottes Wille sozusagen. Mhm. Was auch Gottes Wesen und seine Vollkommenheit widerspiegelt. Luther sagt, das ist das Beste, was ein Mensch in seinem Leben haben kann. Aber es hilft ihm nichts, gerettet zu werden. Hilft ihm nicht zur Gerechtigkeit. Sondern im Gegenteil, ist es ein Hindernis.
What? Das heißt, die 10 Gebote helfen mir nicht, in den Himmel zu kommen. Im Gegenteil.
Sie machen es dir schwerer, weil sie auf dich zeigen und sagen, du bist schuldig. Die sind die dir sozusagen, die zwischen dir und dem Himmel stehen und sagen, so einer wie du gehört da nicht rein. Und ja.
Ich weiß ja, dass manche Hörer immer gerne mal sagen, ihr redet immer viel über Luther, aber es geht doch um die Bibel, was die Bibel sagt. Was ich ganz spannend finde an der Heidelberger Disputation, und die kann man leicht lesen, ne? Das ist so eine halbe Stunde Lektüre, ist ein Vortrag gewesen, ist, dass Luther haut eine These raus und dann bringt er eigentlich immer eine Bibelstelle, um zu begründen, wo er das in der Bibel findet. Und das tut er auch gleich am Anfang. Er haut einiges raus zum Thema Bibel und er sagt, steht nicht auch im Korintherbrief, der Buchstabe tötet.
Ja, unter anderem, genau.
Das ist einer seiner Bibelstellen, die er anführt.
Genau, dass das Gesetz nämlich tötet, das ist sozusagen neu. Sondern man denkt immer, ach, das Gesetz, das hilft mir, das zeigt mir, wie ich richtig leben soll und dann mache ich es auch. Und dann, also das Gesetz weist mir den Weg zum Leben. Das ist ja so die ethisch-moralische Auslegung sozusagen der Bibel. Und Luther sagt, die ist falsch, denn... Und dann, also ich glaube, alle Stellen zur ersten These sind von Paulus, ne? Ja. Mhm. Oder? Doch. Genau. Paulus, Kapitel 8, Gesetz des Todes und Gesetz der Sünde. Korinther 3, 6, der Buchstabe tötet. Und Römer 3, 21. Ne, warte mal. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, ist jetzt aus meinem Kopf, das führt er gar nicht auf. Genau, aber er argumentiert mit Paulus und dass Paulus sagt, die Wirkung des Gesetzes ist nämlich, dass das Gesetz die Sünde zum Vorschein bringt und die Sünde zeigt und die Übertretung zeigt und damit alles tötet, wo du denkst, hey, ich brauche doch nur einen guten Tipp, ich bin doch gutwillig und genau.
Gott ist wie so ein Killer.
Ja.
Der tötet dich.
Mit dem Gesetz, genau.
Das ist ein krasses Bild, ne? Das mal so sacken zu lassen. Gott tötet dich.
Ja.
So, sagt er, es gibt später auch, sagt er dann in einer These, da führt er diesen Bibelvers aus 1. Samuel 2 an. Der Herr tötet und macht lebendig, führt in die Hölle und wieder hinaus.
Genau, und mit dem Gesetz, die Funktion des Gesetzes ist zu töten. Oder die Wirkung des Gesetzes ist zu töten, wenn es richtig angewandt ist.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also kommt in die Kirche und setzt sich da irgendwie in die Reihe und ich sag, schön, dass du hier bist in der Gegenwart Gottes. Gott ist heute hier, um dich zu töten. Würde man so nicht.
Sagst du das jetzt nicht so oft? Sag ich jetzt
nicht so oft?
Aha. Boah. Okay. Ich auch nicht. Habe ich noch nie gesagt.
Nee, ich auch nicht. Aber. Und vor allen Dingen tötet er das Beste. Das, was ich für mein Bestes halte.
Da überlege ich jetzt, ob das stimmt. Ja, das ist aber was ganz anderes.
Nee.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja, ja.
Ob er das Beste tötet oder das, was ich für das Beste halte.
Er tötet das, was ich für das Beste halte.
Richtig, das unterschreibe ich voll, genau.
Es gibt ja so ein, glaube ich, so ein christliches Buch, das heißt Mein Bestes für sein Höchstes.
Mein Äußerstes für sein Höchstes, genau.
Es gibt, also man kann mal überlegen, gibt es was in deinem Leben, worauf du richtig stolz bist, wo du denkst, oh, das, also man denkt ja häufig so, ich brauche Gottes Vergebung.
Weil für manche Bereiche
meines Lebens. Ich habe Dinge, darin bin ich nicht so gut und Dinge, in denen bin ich gut. Und für die Dinge, in die ich nicht so gut bin, da brauche ich Vergebung.
Genau. Und dann gibt es aber die Sachen, da bin ich gut und da, mit denen baut Gott sein Reich.
Genau. Und jetzt sagt Martin Luther, und das ist eine seiner Thesen hier, das ist nicht nur nicht gut, sondern in der Regel ist das eine Todsünde.
Das ist ja schon die nächste These.
Das ist die nächste These.
Ja, da bist du ja schon, ja.
Ich bin schon ein bisschen mal
vorausgesprungen,
weil das hier zusammenhängt.
Genau, ja.
Martin Luther sagt, dass deine guten Werke, das, was du für dein Bestes hältst, was du machst, dass das vor Gott Todsünden sind.
Höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich. Warum höchstwahrscheinlich?
Das darfst du gleich erklären. Ich will, weil du jetzt tatsächlich ja schon, wir sind jetzt schon bei der nächsten besonderen These. Das wäre dann These 3. Die Werke des Menschen, wenn sie auch noch so sehr in die Augen fallen und gut zu sein scheinen, müssen doch als Todsünden gelten. Das war die nächste These, wo Martin Butzer gesagt hat, habe ich das gerade richtig? Das wäre das. So, und jetzt darfst du das höchstwahrscheinlich erklären.
Martin Luther sagt hier, und damit ist er voll auf ganz auf der Linie von Jesus, dass es am Ende immer auf deine Motivation ankommt, warum du etwas tust. Jesus sagt mal in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, ihr macht hier eine gute Sache nach den anderen, aber in euren Herzen, da ist Mist. Unrat steht in der Bibel, da ist Unrat. Also da ist aus eurem Herzen da dampft die Scheiße so, nur so raus, sag ich mal. Es ist völlig egal, wie gut etwas ist, wenn dein Herz nicht dahinter steht, dann ist es kein gutes Werk gewesen. Dann ist es, und um mal ein paar Beispiele zu machen, ich bin ein guter Pfadfinder. Und ich helf einer alten Dame über die Straße. Ich helfe jeden Tag 100 alten Damen über die Straße, weil ich ein sehr, sehr guter Pfadfinder bin. Ich bin übrigens Pfadfinder. Und ich bin darauf stolz, dass ich denke, oh, jetzt, ich glaube, ich bin echt guter Pfadfinder, weil ich 100 Damen über die.
Ja, genau.
Ich bin schon richtig guter Pfadfinder.
Wer? Ja, und ich würde sagen, schlägt jetzt der Todsünden-Alarmometer an.
Erklär mal, wieso geht er nicht?
Ja, also ich glaube, ein gutes Werk ist ja ein Werk, was ich nicht für mich tue. Das wäre ja wirklich ein gutes Werk, was ich wirklich für den anderen tue. Also ein selbstloses Werk. Wenn ich aber ein gutes Werk tue, damit ich was davon habe, dann ist es nicht mehr selbstlos. Dann ist es nicht mehr gut. Dann ist es ein egoistisches Werk. Also wenn ich 100 Damen über die Straße helfe, damit die Leute mich sehen und denken, aha, das ist aber ein guter Pfadfinder, ist es kein gutes Werk, sondern es dient mir. Wenn ich das tue, damit Gott mich anguckt und sagt, ah, der Knut macht zwar da und da Scheiße, aber das, oh, da ist ein guter Pfadfinder. Nein, dann ist auch das selbstsüchtig. Und selbst wenn ich das mache, um selber von mir zu denken, also wenn ich das tue, um mich selber gut zu finden, ist es egoistisch. Also ein gutes Werk ist nur dann ein gutes Werk, wenn ich es nicht deswegen tue, um ein gutes Werk zu tun, sondern tatsächlich nur den anderen im Blick habe. Und die Frage ist, A, wie oft mir das gelingt? Also wie oft mache ich wirklich etwas nur für den anderen und nicht, um von dem anderen oder Gott oder mir selbst Beifall zu kriegen und auf die Schulter zu klopfen und so weiter? Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, also es passiert doch ab und zu mal, dass der Heilige Geist so in meinem Leben wirkt, dass ich überrascht feststelle, dass ich tatsächlich eben was für jemand anders gemacht habe, ohne darüber nachzudenken, was das für mich bringt. Und schon mache ich nachträglich, denke ich, seht her, ich bin doch ganz selbstlos und so weiter, ja. Und sofort fange ich an, mir was drauf einzubilden und so weiter, mich unabhängig zu machen von Gott und so weiter. Also das heißt, dass ja sogar mein Stolz und mein Egoismus mir nachträglich die Sachen wieder versauen.
Ich denke das auch manchmal irgendwie, dass ich dann, jetzt habe ich gerade abends hier nochmal um 11, obwohl ich schon viel gearbeitet habe, nochmal irgendwie die Küche geputzt oder so. Ja. Und dann merke ich das und denke ich, das war voll selbstlos von mir. Und dann denke ich, das ist ziemlich gut von mir, dass ich so selbstlos bin. Und dann denke ich, nee, doch wieder. Das ist ja, es gibt ja dieses Motiv in ganz vielen Fernsehsendungen.
Ich mach das auch, ne? Und wehe, meine Frau lobt mich dann nicht. Wehe, meine Frau am nächsten Morgen, wenn sie aufwacht und in die Küche geht und ich habe alles geputzt, sagt nicht, oh, das ist aber schön, ja. Also, ich mache das eigentlich nicht für meine Frau. Ich mache das für mich, damit die mich lobt und sagt, was habe ich für einen tollen Mann, dass er heute nach die Küche geputzt hat.
Ja, das
ist. Das ist aber zwischen uns ein offenes Geheimnis, weil ich ja dann auch, wenn sie vergisst, was zu sagen, gleich rumjammer und sage, du hast doch gar nichts gesagt.
Meine Sache muss man irgendwann mit Humor nehmen.
Ja, die eigene Sündhaftigkeit gehört auf jeden Fall dazu, glaube ich.
Es gibt ja diese mal ganz umstrittene Stelle vom Weltgericht, die Jesus erzählt in Matthäus 25.
Ja, mit den Schafen und den Böcken.
Mit den Schafen und den Böcken, wo Jesus die Menschheit in zwei Teile teilt, die Schafe und die Böcke, und die einen zur ewigen Verdammnis und die anderen zur ewigen Freude. Und viele sagen immer, ist die nicht in Anführungsstrichen ganz unevangelisch, weil ja hier die Menschen nach Leistung belohnt werden. Die sagen, ich mache was Gutes, die bekommen dafür was, und die Schlechtes tun, die kommen in die Hölle, sag ich mal ganz vereinfacht. Und eine Witz an dieser Geschichte ist ja, dass die Gutes getan haben, die immer den Durstigen was zu trinken gegeben haben.
Richtig.
Die können sich daran gar nicht erinnern.
Und die haben es nicht gemacht, um im Weltgericht gerettet zu werden.
Nee.
Die sagen, ja, wir wussten, wir haben uns schon gut vorbereitet, ne? Ja. Nee, die sagen, wann haben wir das denn gemacht?
Also es kann sehr gut sein, dass wenn du am Ende deines Lebens vor Gott stehst, dass Gott dich für viele Dinge loben wird. Aber es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass dir jetzt noch nicht ein einziges dieser Dinge bewusst ist. Also du kriegst quasi ein Zeugnis über Dinge ausgestellt, von denen du jetzt noch, also, und das ist da kann man ja auch dem Heiligen Geist nur dankbar für sein manchmal, dass er uns das nicht bewusst macht. Denn in dem Moment, wo mir das Gute dann hier klar werden würde, würde ich sofort wieder denken, ach.
Warum ich das wichtig finde, ist jetzt nicht, weil ich was dagegen habe, dass man die Küche aufräumt oder den alten Damen über die Straße hilft.
Überhaupt nicht. Alles
nur
gute Sachen.
Alles wirklich. Mach das alles.
Tu das alles.
Bilde dir nicht ein, das ist ein gutes Werk und du bist ein guter Mensch, weil du das machst. Ja? Also die Frau freut sich ja trotzdem, sowohl der du die Küche aufräumst, als auch der du über die Straße hilfst. Aber es geht sozusagen darum, dass diese Sachen dich nicht oder mich oder uns nicht zu guten Menschen machen, dass sie in dem Sinne an sich kein gutes Werk sind. Und das zeigt uns eben das Gesetz. Wenn wir das Gesetz als eine Anleitung zum, das befolge ich oder bemühe ich zu verfolgen, also um nochmal auf die erste These zurückzukommen, dann ist es ein Hindernis. Das Gesetz klagt uns immer an und sagt, also als gutes Werk taugt es nichts. Und damit zerstört es das falsche Vertrauen in gute Werke, in Werkgerechtigkeit, die auch, wenn man in der evangelischen und lutherischen Kirche ist, ja, sich doch immer wieder regt. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir sagen können, ja, das haben wir den Katholiken dagelassen oder so, ne? Sondern das ist ja doch bei uns, und damit meine ich jetzt nicht nur bei uns in der Kirche, sondern auch in meinem Leben ist es immer wieder drinne. Deswegen finde ich das hilfreich, solche Texte zu lesen, die das sehr provokativ aufspießen und entlarven.
Mhm. Und er sagt ja auch nicht nur, es ist eine
Sünde. Und man ist beleidigt, wenn man, also ja. Ich bin beleidigt, wenn ich das lese. Ich habe doch Sachen, die ich gut finde und auf die ich stolz bin und so. Und Luther sagt, ja, aber das muss als Todsünde gelten.
Ich nehme nochmal die 26. These dazu. Weil Luther ganz am Ende, kurz bevor er sozusagen auf die Schlussgerade abbiegt, dieses Thema mit dem Gesetz nochmal wieder aufgreift.
Ja.
Und das auf eine sehr prägnante Formulierung zusammenspitzt.
Das ist sehr gut.
Da sagt er nämlich, ich zitiere, das Gesetz sagt, tu das.
Und es ist nichts getan.
Und es geschieht doch niemals. Die Gnade sagt, glaube an den und schon ist alles getan.
Ja.
Kannst du das nochmal ein bisschen entfalten für uns, was Luther da in diesen wenigen Worten in einer Nussschale zusammengefasst hat?
Er stellt Gesetz und Gnade, wir sagen häufig eher Gesetz und Evangelium, er sagt hier Gesetz und Gnade einander gegenüber. Und in dieser Gegenüberstellung zeigt sich, dass das Gesetz eben nicht das bringt, was es fordert, also was nicht am Gesetz liegt, sondern an uns. Mhm. Also wir kommen hier in der These nicht vor, aber das ist ja der Punkt. Das Gesetz sagt uns, was wir tun sollen und wir tun es nicht und niemand tut es. Und die Leute, die sagen, sie tun es, wenn du dann nachfragst, dann tun sie es ja nur ein bisschen. Ja, also niemand tut das ganze Gesetz vollkommen. Mhm. Und das Gesetz zeigt uns das. Man kann natürlich auch so über das Gesetz predigen, dass man sagt, na gut, er hat sich Mühe gegeben. Ne? Also das ist ja schon mal was. Das so Goethe-mäßig, wer ewig strebt, sich bemüht, den können wir erlösen. Oder ich habe mal in der Predigt gehört, ja, die Gebote Gottes sind wie die Sterne. Also man kann sie nicht erreichen, aber man kann sich an ihnen orientieren. So, ja, ist ja sehr schön, aber so wird in der Bibel nicht über die Gebote Gottes geredet. Da steht, tu das, so wirst du leben. Oder tu es nicht und du wirst sterben. Mhm. Und das, wenn man sich, du kannst dir jedes einzelne Gebot angucken und dich fragen, tue ich das wirklich? Ja, und du wirst bei jedem feststellen, nein, ich tue es nicht ganz. Und also es gelingt mir vielleicht mal 5 Minuten nicht zu lügen, aber es gelingt mir nicht, mein ganzes Leben lang nicht zu lügen. Also vor allen Dingen den Test habe ich ja schon versaut. Ja, also ich habe ja schon oft genug gelogen. Das heißt, wenn man sich auf das Gesetz als Heilsweg verlässt, dann ist man wirklich verloren. Und zwar ganz. Selbst wenn man vielleicht noch andere hat, auf die man zeigen kann und sagt, ja, aber die sind doch noch viel schlimmer und ich gebe mir noch viel mehr Mühe. Ja, aber die anderen sind nicht der Maßstab, sondern das Gesetz ist der Maßstab. So, und dem gegenüber stellt Luther die Gnade und sagt, und die Gnade ist der Weg, wo alles getan ist. Weil Jesus hat das gesamte Gesetz erfüllt. Jesus hat alles gemacht. Wenn es darum geht, wie ich ein Gerechter bin, dann geht es nur dadurch, dass ich mich auf Jesus verlasse, weil er mich gerecht macht. Und dann habe ich auch die Freiheit, der Oma über die Straße zu helfen, ohne immer dran zu denken, wer mich dabei sieht und ob Gott mich dabei sieht und so weiter. Also dann werden die guten Taten sozusagen frei von dieser falschen Bedeutung, die sie zu Todsünden machen, nämlich zu diesem Egoismus-Dings. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine These will ich noch, auch wenn wir nur kurz nennen.
Nee, wir haben noch ein paar Minuten. Also
es sind ja noch mehr drin, ne? Also
es ist so viel
da drin. Willst du noch was zu dem Theologen des Kreuzes sagen und so? Und
sag mal, was dich richtig, wo du sagst, das darf nicht fehlen heute in der Folge. Ich hätte auch noch eine, die nicht fehlen sollte.
Ja, dann mach du erstmal.
Nämlich die letzte.
Die letzte?
Die letzte ist super. Die letzte ist so. Ich lese mal die allerletzte vor. Die Liebe Gottes findet ihren Gegenstand nicht vor, sondern schafft ihn sich erst. Menschliche Liebe entsteht an ihrem Gegenstand. Okay, das klingt jetzt ein bisschen philosophisch. Ist es auch. Luther sagt, wie funktioniert eigentlich Liebe? Mhm. Und meistens, wenn wir so gucken, wie Liebe in der Welt funktioniert, dann entsteht Liebe, weil es etwas gibt, was liebenswert ist.
Ja, genau.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein tolles Bild zu Hause in meiner Wohnung hängen. Und warum hänge ich mir das auf? Warum bin ich verliebt in dieses Bild? Warum hänge ich mir das? Weil ich denke, oh, das Bild hat eine Schönheit. Das hat irgendwas, was mich anzieht. Meistens ist das sogar auch so, wenn wir unseren Partner wählen. Es gibt natürlich irgendwas an unserem Partner, was wir, also entweder eine Charaktereigenschaft oder irgendwas im äußeren Erscheinungsbild, wo wir sagen, boah, das zieht mich an, das finde ich, das, deswegen verlieben wir uns.
Da habe ich mal eine ganz schlimme Theorie gehört. Die kann ich gleich mal anstreuen.
Willst du die ganz
Ja, es geht, das ist die mimetische Theorie, die ist von René Girard, einem Philosophen, der gesagt hat, viele Menschen wissen nicht, was sie wollen. Und weil sie nicht wissen, was sie wollen, gucken sie, was die anderen wollen.
Okay.
Und was die anderen wollen, das wollen sie dann auch. Ja, das sind ja Leute mit einer Willensschwäche. Und das bedeutet, also das ist zum Beispiel der Hintergrund von Schönheitsidealen, ja. Mhm. Also es gibt eine gewisse Ausprägung, das finden viele Leute gut. Und wenn du dann jemanden siehst, der auch so aussieht, dann sagst du, oh ja, das gefällt mir auch. Das ist nicht nur jetzt bei der Partnerwahl so, sondern auch bei allen möglichen Sachen. Also wenn alle Leute sich vor den Apple Store stellen, dann denkst du, oh, da muss es auch was geben. Das ist ja sogar noch schlimmer eigentlich, dass du nicht nur was du selber gut findest, sondern dass du auch Sachen gut findest, nur weil die anderen sie gut finden. Das ist schrecklich, wenn du darüber mal nachdenkst, welche von den Sachen, die ich gut finde, finde ich eigentlich deswegen gut, weil ich sie gut finde oder weil andere sie gut finden. Also was gefällt mir, was weiß ich.
Nochmal zurück auf die Spur. Wir leben hier unsere Exkurse. Nur, es gibt eigentlich immer irgendwas in den Dingen, warum wir sie lieben.
Ja, richtig.
Genau. So, es ist jetzt nicht so, dass ich gehe einfach Spaß spazieren und nehme da irgendwie völlig willkürlich irgendeinen Stein vom Boden auf und sage, oh, das ist jetzt mein absoluter Lieblingsstein. Sondern es gibt meistens irgendwas an den Dingen, das uns anzieht, ja, wenn wir sagen, deswegen lieben wir sie.
Ja.
Und Luther sagt, bei Gott ist es hundertprozentig anders. Gott ist nicht so, dass er auf irgendwas guckt und sagt, oh, das ist aber schön, deswegen liebe ich es, sondern er schafft das Liebenswerte erst.
Er schafft das Schöne.
Er schafft das
bei
Schöne.
Bei ihm kommt die Liebe zuerst und schafft dann das
genau.
Schöne.
Es ist genau andersrum als bei uns. Und das hat ja eine riesige Auswirkung für die Gottesbeziehung und auch, glaube ich, eine riesige Freiheit. Am Ende des Tages liegt darin, glaube ich, eine ganz große Freiheit in diesem Gott, den uns Luther hier ganz am Ende in der letzten These vorstellt. Weil wir doch häufig so ein Bild, also weil wir sind ja so geprägt davon, dass Liebe so funktioniert, es gibt irgendwas Schönes in uns und deshalb ist es liebenswert. Ja. Und dass Gott.
Und wenn uns jemand, wenn wir Selbstzweifel haben und sagen, oh, wir sind nicht liebenswert, dann kommt jemand und sagt uns, ja, aber guck mal, das kannst du doch gut oder das kannst genau. du doch gut oder das kannst du doch ja. gut. Und damit bauen wir uns gegenseitig auf.
Du bist wobei vielleicht wir, nicht der Hübscheste, aber völlig, du bist doch so schlau. Bist,
genau, oder? Wobei wir damit völlig in dieser Falle bleiben, dass die Liebe, die wir bekommen oder verdienen oder uns wünschen, abhängig ist von irgendetwas, was bei uns ist, was wir produzieren müssen, was wir herausbilden müssen, was wir bewahren müssen und damit was grundsätzlich gefährdet ist.
Und Gott sagt nun, ich liebe dich nicht, weil ich auf dich gucke und irgendeinen Punkt bei dir finde, wo ich sage, ah, der ist jetzt aber besonders schön.
Ja.
Und das ist im ersten Moment was unendlich Kränkendes. Das ist das,
weil, ne, Gott, da liebt er mich ja gar nicht richtig.
Da liebt er mich gar nicht. Gott gibt, also guckt nicht auf dich und sagt, ah, aber diese Seite an dir, die wegen der liebe ich dich jetzt.
Ja.
Und das ist erstmal was Tödliches. Also Luther nennt das hier Gottes fremdes Werk in der Heidelberger Disputation, dass er, wie gesagt, uns, das hat was Tötendes,
ja.
diese Aussage. Er liebt dich nicht, weil er irgendwas in dir sieht, weswegen er dich jetzt besonders schön findet und liebt, sondern er sagt, ich liebe dich einfach, weil ich Gott bin.
Genau. Weil er lieb ist und dann schafft er.
Und das macht mich schön.
Das macht dich schön.
Genau. Du bist schön, weil ich dich liebe.
Ja.
Und das ist, glaube ich, am Ende eine große Freiheit, weil dann ist völlig egal, was in meinem Leben kommt und geht. Weil vielleicht sage ich mir, naja, ich bin vielleicht nicht optisch besonders schön, aber ich bin, na, immerhin bin ich ein ziemlich kluger Typ. Und dann merke ich irgendwann vielleicht, naja, vielleicht werde ich tatsächlich irgendwann mal im Alter tüdelig.
Ja.
Und meine ganze, das, was worauf ich mir sagte, das ist das Liebenswerte an mir, das zerrinnt mir zwischen den Fingern. Und wenn ich dann weiß, ich bin geliebt von Gott, nicht wegen irgendetwas in mir, sondern nur, weil er ein Gott ist, der mich liebt, dann ist das ein Fundament, das durch nichts ins Wanken gebracht werden kann. Mhm. Und das finde ich unglaublich genial. Also Gott nimmt uns alle guten Werke, darin schließt sich ja der Kreis wieder. Er nimmt sich alles, wo wir auf uns gucken und denken, oh, deswegen bin ich schön. Sondern er sagt, nein. Du bist schön, weil ich dein Gott bin.
Das Krasse an der Heidelberger Disputation ist, dass Luther das eigentlich mit einer ganzen Reihe von Sachen macht, die wir in unserem Leben als wertvoll und hilfreich klassifizieren, also zum Beispiel das Gesetz Gottes oder unsere guten Werke oder eben das Liebenswerte an uns. Und Luther all diese Sachen eigentlich abschießt und sagt, damit ist nichts los, damit ist nichts los. Und dem sozusagen immer Gottes Wirken gegenüberstellt. Und das ist, so wie ich das jetzt sage, klingt das auch gut und man kann dazu nicken, aber immer wenn er sich so eine Sache vornimmt in der einzelnen These, dann tut's doch weh, weil man doch irgendwie sagt, aber das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Er hat ja noch eine Sache, das können wir mal kurz ansprechen, da müssen wir vielleicht mal eine extra Folge drüber machen, weil das auch so eine typische Streitfrage ist. Der freie Wille nämlich. Das ist These 13. Der freie Wille nach dem Sündenfall. Was lassen da?
Ja, den gibt es nur dem Namen nach.
Ja, der freie Wille nach dem Sündenfall ist nur noch eine Bezeichnung. Ja. Und wenn er tut, so viel ihm möglich ist, tut er Todsünde. Genau.
Ja, du hast die völlige Freiheit, jede Todsünde zu begehen, die du möchtest.
Genau. Aber das tut ja auch weh, weil ich immer noch denke, es gibt doch in mir Bereiche, die noch nicht verdorben sind, die noch nicht von der Sünde erreicht sind. Zum Beispiel meine Entscheidung, dass ich mich für Jesus entscheiden kann, zum Beispiel. Ne? Also.
Du meinst, dazu sollten wir mal eine Folge machen?
Ja, dazu müsste man wahrscheinlich mal eine Folge machen, weil ich bei dem Thema immer merke, dass es, eigentlich müssen wir dazu jemanden einladen, der völlig vom freien Willen überzeugt ist und dem das ganz wichtig ist, weil wir beide sind uns da relativ einig, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Ja, kannst du ja frei entscheiden dazu. Nein, also das gibt ja immer spannende Diskussionen, weil ich ganz viele Christen kenne, mit denen kannst du über alles Mögliche diskutieren. Aber wenn es darum geht, ob man sich für Jesus frei entscheiden kann, also die Betonung liegt auf frei, dann ist für sie, das ist das Ende der Fahnenstange. Das muss doch sein.
Wir machen dazu eine Folge.
Gut, du sagst das in so einem abschließenden Ton.
Ja, machen wir, oder?
Nächstes Jahr, alles klar. Jetzt nochmal was Schönes irgendwie. Nächste Folge was Schönes. Jetzt in der Adventszeit nochmal freier Wille. Wir hatten heute so eine theologische Folge.
Ja.
Okay, wir stellen einen Link zur Verfügung auf unserer Seite Tischgespräche. Sag mal genau, wie die heißt.
Tischgesprächepodcast.wordpress.com, das wird sich irgendwann nochmal ändern.
Genau, da stellen wir einen Link, dass man sich diese Heidelberger Disputation durchlesen kann und selber gucken kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann vielleicht nochmal wir eine zweite Folge machen müssen, weil so viele Fragen und Beschwerden kommen.
In dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche und
schöne Adventszeit, ne?
Schöne Adventszeit.
Ja, genau.
Und meldet uns euch gerne bei uns über Twitter oder über Facebook oder schreibt uns eine E-Mail at tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE, und dann freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.